Also ich empfinde Scheitern als etwas sehr Queeres. Also ich bin immer gescheitert. Also ich bin gescheitert, Mann oder Frau zu sein. Ich bin gescheitert daran, heterosexuell zu sein. Und aus diesem Scheitern entwickelt sich was Neues. Ist mir ganz wichtig, so traumhafte, utopische Momente zu schaffen und mich nicht nur an der Realität abzuarbeiten, die auch so oft einfach reproduziert und sehr gewaltvoll ist und auch die gleichen Bilder, die wir alle kennen, einfach zum 100. Mal reproduziert und wo ich dann auch irgendwie kein politisches Potenzial in diesen Bildern sehe.
Herzlich willkommen zu Kunst in Berlin, dem Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor des Hauses. In diesem Podcast treffe ich Künstlerinnen, die bei uns ausstellen und Menschen, die die Kunststadt Berlin prägen. Wir sprechen über moderne und zeitgenössische Kunst und die Arbeit in einem Museum. Kunst in Berlin wird präsentiert vom Förderverein der Berlinischen Galerie. Liebe Freundinnen der Kunst und der Berlinischen Galerie, herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Kunst in Berlin. Heute widmen wir uns dem aktuellen Programm in unserem IBB-Videoraum, in dem wir bereits seit dem Jahr 2011 KünstlerInnen präsentieren, die mit zeitbasierten Medien arbeiten. Ich habe heute gleich zwei Personen zu Gast, Simone Chaikeriuma-Batao und Anne Bitterwolf. Simone ist KünstlerIn. Und derzeit zeigen wir drei filmische Arbeiten in unserem Videoraum. Anne Bitterwolf kuratiert das Programm des IBB-Videoraums und mit mir gemeinsam zeitgenössische Ausstellungen bei uns in der Berlinischen Galerie. Der Videoraum wurde 2011 eingerichtet, weil ich immer das Gefühl hatte, eigentlich kommt die Videokunst in Museen zu kurz. Selten kann man sich hinsetzen. Selten weiß man, wie lange ein Film dauert und Ruhe hat man eigentlich auch nie wirklich, um diese Filme anzuschauen. Daher gibt es diesen Raum, der ursprünglich für ein einziges Jahr mal vorgesehen war und sich dann aber zu einer Art Dauerbrenner entwickelt hat. Und man muss dazu sagen, er ist unser schnellstes Format. Zunächst wechselte das Programm monatlich. Und dann haben wir uns dazu entschieden, um es auch unserer Kommunikationsabteilung etwas leichter zu machen, die Arbeiten künftig 2 Monate zu zeigen. Anne, du betreust den Raum jetzt schon eine ganze Weile und hast ihn kuratorisch geschärft. Was würdest du sagen, ist heute das Profil dieses Videoraums in der Berlinischen Galerie?
Das Profil des Videoraums ist, dass ich versuche, Positionen auszusuchen, die sich jeweils mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Das kann ganz unterschiedlicher Art sein, aber wichtig ist mir dabei, dass speziell marginalisierte Perspektiven ins Blickfeld geraten. Das heißt, mich interessiert weniger Arbeiten, die sich sehr stark mit ästhetischen oder rein kunstimmanenten Fragen auseinandersetzen. Ich versuche, Positionen zu zeigen, die häufig noch nicht so ganz etabliert sind, zumindest in Museen. Das heißt, auch eine Plattform zu bieten für jüngere KünstlerInnen. Und es ist so, dass es die ganz bewusste Entscheidung gab, dass es keine Klammer, keinen Jahresschwerpunkt, kein großes Thema gibt, das über die einzelnen Positionen hinausgehen soll, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, sich auf jede Position zu konzentrieren, wirklich in die Praxis Einblick zu erhalten, mehrere Arbeiten im Idealfall sich anzusehen, möglichst auch aus verschiedenen Schaffensphasen, wenn das schon der Fall ist, und so wirklich einen Einblick in eine Praxis zu geben. Und eine Besonderheit ist auch, dass wir versuchen, seit einigen Jahren auch online auf unserer Webseite einen Ausschnitt aus dem Programm zu zeigen. Das heißt, für alle, die es nicht persönlich ins Museum schaffen, als Teaser oder als Add-on zeigen wir meist noch ein oder mehrere Arbeiten auch online.
Videokunst hat es ja irgendwie schwer. Auf dem Markt gibt es zwar immer wieder Kunstmessen, die sich auf dieses Medium konzentrieren, aber dennoch auf dem Kunstmarkt in Galerien scheint es immer so, als seien die traditionellen Medien da doch viel dominanter. Gleichzeitig ist das Feld jener KünstlerInnen, die aber in dem Medium arbeiten, schier unüberschaubar. Wie findest du die KünstlerInnen, die du für den Videoraum letztendlich auswählst?
Auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also natürlich schaue ich mir möglichst viel an in anderen Häusern, in Kunsthallen, in kommerziellen Galerien, in Museen. Ich kriege viele Empfehlungen von KünstlerInnen, von KollegInnen. Ich gehe auf Filmfestivals und recherchiere auch ganz viel online. Also das sind ganz unterschiedliche Wege, wie die ja, die Kunst zu mir findet in dem Fall.
Irgendwie schade, dass trotzdem nach den 2 Monaten das in der Regel vorbei ist. Nur wenige KünstlerInnen erlauben uns, die Arbeiten noch darüber hinaus zu zeigen. Was könnte man machen, um so ein bisschen nachhaltiger, um das schöne Wort zu benutzen, die Videokunst zu kommunizieren?
Ja, das ist ja eine Krux, über die wir schon lange sprechen und noch keine richtige Lösung gefunden haben. Ne? Eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn wir so eine Art Videoarchiv auch online anlegen, was aber immer eine rechte Frage ist. Ganz oft sind die Rechte für die Arbeiten ja schon verkauft oder eben es gibt den Wunsch, die Arbeiten nicht so permanent frei zugänglich zu zeigen. Das ist dann auch sehr stark von den KünstlerInnen abhängig.
Liegt im Medium, glaube ich, begründet. Trotzdem, glaube ich, können wir auch ein bisschen angeben mit dem Videoraum und mit dem Programm, was du da zusammenstellst. Denn mir fallen nicht viele Museen ein oder Ausstellungshäuser allgemein, die diesem Medium derart ausführlich Aufmerksamkeit widmen. Wie bist du denn auf Simons Arbeiten gestoßen?
Bei Simon war es so, dass ich über die Arbeiten gehört habe, bevor ich die Arbeiten gesehen habe. Also mir haben mehrere Personen erzählt, da gibt es jemanden, dessen Arbeiten ganz toll sind, die ich mir anschauen sollte. Und tatsächlich gesehen habe ich dann aber die erste Arbeit dieses Jahr in Oberhausen, wo ich in der Jury des deutschen Wettbewerbs sein durfte und wo Morning Stage lief. Es war eine sehr eindrückliche Erfahrung. Auf der großen Leinwand in Oberhausen, das ist ja dann auch ein Kino, das ist nochmal eine größere Leinwand, als es normalerweise in Museen gibt, diese Arbeit zu sehen, die wirklich total bildgewaltig und eindrücklich ist. Und hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dann danach Simon kontaktiert und um Preview-Links gebeten. Und so habe ich dann auch die anderen Arbeiten kennengelernt.
Du hast eben kurz, bevor wir zu Simon überschwenken, schon so einen technischen Aspekt erwähnt. Große Leinwand, das ist natürlich ein Wahnsinnseindruck. Manchmal sieht man die Arbeiten im Ausstellungskontext höchstens auf einem kleinen Screen. Man kann ja sagen, dass wir uns auch spezialisieren mussten in unserem Videoraum, nämlich auf Single-Channel-Arbeiten, also auf Ein-Kanal-Arbeiten. Das impliziert, Installationen sind für uns zumindest in diesem Raum tabu. Hast du da schon Probleme gehabt oder Schwierigkeiten, das Programm zusammenzustellen, weil so als Single Channel kann sich vielleicht auch nicht jeder mit anfreunden?
Nee, Schwierigkeiten nicht. Also klar gibt es manchmal den Wunsch, wenn es Mehrkanalversionen der gleichen Arbeit gibt, ob man die nicht doch anders zeigen könnte. Das ist dann natürlich in dem Format tatsächlich nicht möglich, also nicht im IBW-Videoraum. Aber glücklicherweise zeigen wir auch sonst Ausstellungen mit ja, Video oder überhaupt Bewegtbild. Also die Möglichkeit ist dann einfach in einen anderen Raum zu gehen und hoffentlich die Position noch mal größer zu präsentieren, wenn der Wunsch besteht.
Denn das sollte jetzt meine schöne Überleitung sein. Denn Simon, ich will dem nicht vorgreifen, was du gleich fragen wirst an, aber bei dir gibt es ja durchaus die Möglichkeiten, Arbeiten sowohl installativ als auch als Single Channel zu zeigen. Das denkst du also immer schon mit?
Ja, das hat sich so ergeben. Also ich habe immer gedacht, dass ich es schön finde, in mehreren Räumen, also dass die Arbeit sozusagen verschiedene, wie so ein Baum, der so verschiedene Auswüchse hat und sozusagen verschiedene Verästelungen hat und sich so ausbreiten kann. Deswegen, ja, also auch beim Morning Stage gibt es auch eine Live-Performance dazu und die sind immer anders, aber die nehmen Bezug zueinander und die Arbeiten, ja, sind so, können einfach weiter präsentiert werden in diverseren Spaces und Räumen.
Also wir erfahren ja sicherlich gleich noch mehr über dich, deinen Werdegang und wie du zu dem Medium gekommen bist. Da wird wahrscheinlich auch Ann gleich noch einleitend was zu sagen.
Kann ich gerne machen. Also vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir deine Arbeiten zeigen dürfen. Kurz ein paar Sätze zu dir. Du bist Deutsch-Kolumbianerin, hast an der KM in Köln und an der Internationalen Hochschule für Film und Fernsehen in Kuba studiert. Deine Projekte sind häufig an den Schnittstellen von Film und Performance angesiedelt, haben wir schon ganz kurz drüber gesprochen. Wobei ein wichtiger Schwerpunkt deiner Arbeit oder vielleicht der Schwerpunkt deiner Arbeit die Auseinandersetzung mit dekolonialen Themen und queeren Kulturen ist. Deine Arbeiten sind auf wirklich zahlreichen Filmfestivals gelaufen, weltweit. Es ist jetzt nur eine kleine Auswahl, nämlich unter anderem bei den Kurzfilmtagen Winterthur, der Directors Fortnight in Cannes, in Bogotá, Salerno, Madrid, Oberhausen, London und New York. Zum Einstieg würde ich dich bitten, könntest du grob umreißen, welche 3 Arbeiten hier bei uns im Museum zu sehen sind?
Ja, also in der ersten Arbeit, Mohana, geht es um eine männermordende Meerjungfrau, die auf einem kolumbianischen Mythos basiert. Und Es ist ein Liedtext, der sehr bekannt ist, und die Arbeit ist auch in Kollaboration mit der Künstlerin Nadia Granados entstanden. Und wir wollten uns diesen Mythos aneignen aus so einer queer-feministischen Perspektive. Bei Mohana geht es darum, dass sie so viel Begehren bei den Männern auslöst, dass sie dafür bestraft wird, ihr die Augen ausgestochen werden. Und diese Naturalisierung der Gewalt gegenüber transfeminin oder queeren Personen wollten wir halt anprangern. Und in der Arbeit dieses Mischwesen zwischen Mensch und Tier, also für mich hatte die Mohana immer was sehr inhärent Queeres. Wir wollten uns diesen Mythos aneignen, aber aus der Perspektive des Monsters sprechen, ja. Die zweite Arbeit, Aribala, ist eine Arbeit, die für mich ein Porträt der Traviesas ist. Die Traviesas sind, um das kurz zu kontextualisieren, eine Gruppe von 80 bis 120 Transfrauen aus der Embera-Community, also einer indigenen Gruppe, die aus der Pazifikregion Kolumbiens, dem Chocó, kommt, aber die flüchten mussten aufgrund ihrer Identität, ihrer sexuellen Identität, und jetzt in der Kaffeeregionen leben und als Kaffeepflückerin arbeiten. Und als indigene Person haben sie sozusagen ein Recht auf Land, und sie kämpfen gerade dafür, anerkannt zu werden als eine transindigene Gruppe, und sind so im Inbegriff, gerade so ihre eigene Community zu bauen. Und deswegen wollten wir, ist auch eine Kollaboration mit ihnen und mit der Künstlerin Natalia Escobar, wollten wir Bilder finden, die sozusagen diese Gruppe, die im Inbegriff ist, eine neue Gesellschaft zu gründen, Bilder für diese Utopie zu finden. Genau, das ist die zweite Arbeit. Die dritte Arbeit ist Morning Stage, eine Kollaboration mit dem kolumbianischen Künstler Carlos Mota, der schon super lange in New York lebt. Die Arbeit, das ist da wie in Mohana auch, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, wie auch in Morning Stage performe ich selber. Es werden sozusagen Masken, die Carlos gemalt hat und inspiriert sind von kolonialer Malerei, auf mein Gesicht drauf projiziert. Und ich aneigne mir diese Masken an. Das ist wie so eine rituelle Performance. Diese Bilder sind sehr dämonisch. Das sind wie so Las Maricas, also die dämonisierten femininen teuflischen, es sind so teuflische, wie so teuflische Masken, weil für uns sehr wichtig war, zu zeigen, dass die Kolonisierung Lateinamerikas auch eine Kolonisierung der Körper, der sexuellen Orientierung, der sexuellen Identität war. Insofern, es ist auch ein Trauern der Körper, die sozusagen, auf deren Schultern wir stehen. Also die Körper, die vor uns waren, die gestorben sind, die nicht mehr da sind. Genau. Es ist aber gleichzeitig auch irgendwie eine Befreiung dieser Projektion und eine Aneignung des Monsters. Also es geht mir nicht um die Naturalisierung. Queere Menschen sind gleich. Nein, wir sind anders, und die Aneignung des Monsters. Ja.
Du hast immer wieder andere Namen von KünstlerInnen oder Mitarbeitenden erwähnt. Ist die multiple Autorenschaft sowas, was du als ganz substanziell für deine Arbeit ansehen würdest? Arbeitest du immer in einem Kollektiv?
Ich arbeite fast ausschließlich immer in Kollaboration. Also da habe ich erst nicht so drüber nachgedacht. Das hat sich so ergeben. Aber mittlerweile ist es für mich auch wirklich so eine dekoloniale Praxis und Setzung. Also dass ich für mich, also meine Kreativität sich auch in dem Dialog mit einer anderen Positionierung sozusagen entlädt. Und ich finde halt, für mich ist diese Dekonstruktion des künstlerischen weißen männlichen Genies, ja, ich sehe das als sehr problematisch, und ich finde es so interessant, über meine eigene Identität und Perspektive heraus mich auseinanderzusetzen mit einer anderen Ästhetik, aber auch einer anderen Perspektive, die nicht meine ist. Aus dieser Differenz entsteht irgendwie was Neues. Deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig für meine Arbeit. Ja.
Die Distanz zu dem eurozentrischen Genius oder Geniebilds des Künstlers, hat das auch etwas damit zu tun, dass du keine Galerie hast, also auf dem Kunstmarkt eigentlich nicht präsent bist?
Also ich empfinde Scheitern als etwas sehr Queeres. Also ich bin immer gescheitert. Also ich bin gescheitert, Mann oder Frau zu sein. Ich bin gescheitert daran, heterosexuell zu sein. Und aus diesem Scheitern entwickelt sich was Neues. Ich glaube, da bricht so eine Potenzialität hervor. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, ganz... daraus ist das halt entstanden. Und ich glaube, es hat auch wirklich was damit zu tun, dass ich auch in Deutschland die Förderung bekommen habe oder in Deutschland das auch schwierig war, sehr lange für mich. Ich habe den Eindruck, dass die lateinamerikanische Perspektive, da gibt es eine sehr starke Leerstelle, die ist irgendwie überhaupt nicht präsent. Also, dass Menschen aus der Latinx-Community oder der Diaspora-Künstlerin, dass die auch hier sind und dass das auch eine Relevanz hat für Deutschland. Weil wirtschaftlich hat sie das. Ne? Deutschland ist der größte Abnehmer von Braunkohle. Hier werden die Zechen geschlossen, dort werden sie aufgemacht. Also es gibt sozusagen eine total starke ökonomische, koloniale Beziehung zu Kolumbien. Aber ich finde, es gibt keine, es fehlt. Es gibt eine starke Unsichtbarkeit von Menschen aus der Diaspora hier.
Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ich würde gerne nochmal auf die kollaborative Arbeitsweise und diesen großen Begriff des Decolonizing Cinema zurückkommen. Du arbeitest ja nicht nur auf der Regieebene immer mit Personen zusammen und auch interessanterweise immer mit verschiedenen Personen. Vielleicht könntest du zuerst nochmal erklären oder erläutern, wie du jeweils mit deinen Co-RegisseurInnen zusammengefunden hast.
Das hat sich immer sehr organisch ergeben. Also ich nehme mir sehr viel Zeit. Also ich glaube, es ist ein langer Dialog, den ich mit Menschen habe. Und dann kommt so ein Moment, wo einfach sich das anbietet oder wo sich das thematisch anbietet. Und für mich ist Regie auch immer so, ich will etwas auf Augenhöhe schaffen. Also dass auch Dekolonialität etwas ist, was den Prozess, wo es um den Prozess geht und nicht nur um sozusagen, also wie können wir andere Prozesse schaffen, die auf Augenhöhe sind, um auch andere Ästhetiken zu produzieren.
Ja. Das leitet schon über zum anderen Teil der Frage. Du arbeitest ja auch eben häufig mit marginalisierten Personen zusammen, wenn wir jetzt an die indigene Personengruppe denken, die in deiner Arbeit eine große Rolle spielt. Und ich weiß, dass du da sehr viel drüber nachdenkst, wie man eben es schafft, nicht wieder eine Form von Othering zu betreiben, wie man es schafft, wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten. Und das hat, glaube ich, auch ganz konkrete Auswirkungen auf deinen Prozess der Entstehung. Denn soweit ich weiß, habt ihr dann teilweise, bevor die eigentliche oder was man normalerweise als eigentliche filmische Arbeit bezeichnet, dieser Prozess begann, so eine Plattform geschaffen für den Austausch mit eben den indigenen Transpersonen, die ganz zentral in diesem Film eine Rolle spielen. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie ihr da vorgegangen seid?
Also ich stelle mir immer am Anfang die Frage so, wo bin ich verortet auf der kolonialen Matrix? Also man ist immer beides. Also ich bin sowohl Oppressor und Oppressed. In Deutschland bin ich eine queer Person of Color. In der Community der Mbera werde ich als komplett weiß gelesen. Und dass mein Körper sozusagen strukturell auch für eine Gewalt steht. So. Und dass man das erstmal checkt, dass man das versteht. Also wo bin ich da einfach verortet? Das heißt, dieses Systemische, die Konstruktion von Identität und auch von Race, dass das sozusagen nichts Natürliches ist, sondern dass es kontextabhängig ist. Und das ist sozusagen so die erste Frage, mit der ich in so ein Projekt gehe. Und dann bei den Traviesas war es ganz klar, dass wir sozusagen Plattformen schaffen wollten, wo unterschiedliches Wissen sozusagen in Dialog treten kann, ohne das zu hierarchisieren. Deswegen haben wir erst eine Residenz geschaffen. Ich mache auch keine Scripts, also ich schreibe keine Scripts. Also ich gehe nicht mit einer vorgefertigten Idee in ein Projekt, weil ich denke, das ist dann, ja, was soll ich mir hier irgendwie ausdenken? Das dann, ne, dieses koloniale Denken, Künstlergenius. Nee, also es muss wirklich so vor Ort müssen wir es einfach entwickeln. So. Und dann haben wir halt, ja, habe ich zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, Doris und der Hauptdarstellerin gefragt, was möchtest du sein? Und dann sie hat gesagt, ja, ich möchte ein Alien sein auf einem anderen Stern, die meinen Kollegin, sie war auch sehr inspiriert von Dragon Ball Z, weil sie sich immer diese ganzen Animes reingezogen hat. Und ich möchte meinen Kollegen Tools, also Materialien geben, damit sie ihre eigene Community schaffen. Und dass sie war die Tochter von einem Haibana. Haibana sind die Schamanen in der Mbeda-Kultur. Aber sie konnte es nicht sein, weil sie als Transfrau sozusagen, konnte sie es nicht sein. Da habe ich gesagt, nee, wir schaffen dir jetzt den Raum, dass du das sein kannst, was du sein willst, das bist du. Und da ist für mich auch so ich finde die Kraft der Utopie, die Kraft, Bilder zu schaffen, damit wir existieren können, die Bilder zu schaffen, die noch nicht existieren oder die noch zu konstruieren sind. Und deswegen glaube ich, ist mir ganz wichtig, so traumhafte, utopische Momente zu schaffen und mich nicht nur an der Realität abzuarbeiten, die auch so oft einfach reproduziert und sehr gewaltvoll ist und auch die gleichen Bilder, die wir alle kennen, einfach zum 100. Mal reproduziert und wo ich dann auch irgendwie kein politisches Potenzial in diesen Bildern sehe.
Ich finde das eine große Stärke von deinen Arbeiten, dass du dieses widerständige Potenzial aus Geschichten, die eigentlich schon ganz oft erzählt wurden, nochmal rausarbeitest oder sie neu erzählst, wie es bei Mohana ist. Das fand ich sehr beeindruckend. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass deine Arbeiten wahnsinnig viel auf Festivals gezeigt wurden, aber im Museumskontext noch ganz wenig tatsächlich. Kannst du dir erklären, warum das so ist?
Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so über diese Frage Gedanken gemacht. Also ich weiß nur, dass es für mich sehr schwer war, überhaupt in Deutschland gesehen zu werden. Also dass meine Arbeiten liefen immer erst in New York, bevor sie hier liefen. Also es war auch zum Beispiel Arrivar, das hat wirklich ein Jahr gedauert, bis der Film überhaupt in Deutschland lief, obwohl der in Cannes war. Also das war für mich immer so. Aber also ich fühle mich sehr wohl in dem Kunstkontext, weil ich auch gemerkt habe auf Filmfestivals, dass ich nie dazugehöre, weil ich halt nicht, ich produziere keine Filme für die Filmindustrie. Also das ist mir sehr klar. Also mir fehlt da einfach die, sondern für mich ist Film so eine Kunstform und da fühle ich mich zu Hause und da will ich auch weiter mich artikulieren.
Du hast in Köln studiert, dich dann aber für Berlin entschieden. Ist das auch der Ort, an dem du am meisten arbeitest oder inwieweit hältst du den Kontakt zu Südamerika, um es jetzt mal so großen Ausdruck zu benutzen?
Also ich würde sagen, ich bin immer die Hälfte der Zeit dort und die Hälfte der Zeit hier. Also dass ich in den letzten Jahren habe ich fast immer, also alle Arbeiten sind ja auch in Kolumbien entstanden, auch Morning Stage. Und dann hier mache ich die Postproduktion, schneide ich die und dort drehe ich viel. Also das ist sozusagen immer so ein, ich brauche so zwischen den Welten zu sein. Also es war auch immer mein ganzes Leben so und ich glaube soweit, ja, und das ist jetzt auch so. Ja, das ergibt sich für mich organisch auch mit den Themen, mit denen ich arbeite. Ich finde es schwer, nur von hier zu Dekolonialität und Sexualität zu arbeiten. Das heißt, ich brauche halt immer den Kontakt. Ich habe ja auch genau in Brasilien meinen ersten Langfilm gemacht. Ich habe in Kuba einen Film gemacht. Ja, das ist, glaube ich, so mein Schwerpunkt ist schon Kolumbien.
Du hast eben nochmal Morning Stage erwähnt. Wir haben noch gar nicht so sehr über die Rolle von Performance für dich gesprochen. Wie bist du zu Performance gekommen und wie verwebst du das dann in deine Arbeiten? Denn auch wenn Morning Stage hier wirklich nur in Anführungsstrichen eine Performance ist, spielt ja auch das Performative in den anderen Arbeiten eine große Rolle. Könntest du da zu deinem Background noch was sagen?
Also Performance, es gibt eine andere Sichtbarkeit auf meinen Körper. Wenn ich meinen eigenen Körper benutze, dann mein Körper steht für etwas, ne? Also es ist eine gewisse Perspektive, also sowohl geschlechtlich als auch, dass ich auch in gewissen Kontexten passe. Das heißt, dass mein Körper, das würde zum Beispiel, er hätte bei Arrivada überhaupt keinen Sinn gemacht, dass ich zum Beispiel da selber performe. Das heißt, es kommt wirklich immer auf die Arbeit an und da überlege ich mir das sehr, ob das Sinn macht in dem Kontext zu arbeiten. Aber ich mache mich auch sehr verletzbar. Ich mache mich auch sehr vulnerable, wenn ich vor der Kamera bin und kann mich nicht vor der Kamera verstecken. Und ich glaube, es ist auch gut für meine Arbeiten, wo ich nicht bin, dass ich weiß, was das für eine Macht ist, auf jemanden zu schauen. Also die Kamera auf jemanden zu richten, was das bedeutet. Und das kann auch sehr gewaltvoll sein. Das heißt, ich glaube, es ist sehr gut für mich, auf beiden Seiten zu sein. Ja, und bei meinen performativen Arbeiten ist das wirklich sowas sehr wie so ein Ritual. Das ist was sehr Intuitives, was wirklich dann so aus mir herauskommt und was sich dann so entlädt. Und das rationalisiere ich erst dann später, wenn ich das schneide. Und ja, also Mohana ist auch erst so wirklich im Dialog entstanden. Es war wirklich, ich war im Lockdown an der Karibik in Barranquilla, 4 Monate im Haus von einer Freundin. Ich wollte die nur am Wochenende besuchen und hing dann da fest. Und ich war dann, okay, was mache ich? Und dann habe ich Nadia, mit der ich gewohnt habe in Bogotá, kannst du mir meine kleine Kamera schicken? Und dann haben wir wirklich mit so Müllkameras und Sachen, die wir gefunden haben im Garten, habe ich mich einfach gefilmt und habe dann angefangen, mir wie so ein Kleid, also so die aus der Kokospalme, also das Blatt auf meine Brust zu legen. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Dann habe ich das Nadia geschickt und dann war sie so, ah, okay, und hat dann eine Zeichnung gemacht. Davon habe ich dann das umgedreht und dachte, das sieht doch aus wie eine Meerjungfrau. Und dann kam dann die Assoziation zu der Mohana. Dann hat Nadia es nochmal gemalt. Dann habe ich ein Reenactment davon gemacht. Das heißt, wir haben sozusagen über die Distanz diese Arbeit wirklich so mit Schrott und mit Materialien. Und ich arbeite halt auch immer sehr viel mit Natur auch. Und ja, bin auch eigentlich immer 3-4 Monate auch in so wirklich in irgendwo in Kolumbien, wo ich mich dann einschließe. Auf dem Land, ja.
Vielleicht noch zur Bedeutung von Musik. Und man kann es schon auch irgendwie Kostüm nennen. Das hast du eben schon angedeutet, dass es ein bisschen auch immer zufällig ist, was man da findet. Welche Bedeutung haben die beiden Komponenten?
Also für mich ist es, ich sehe mich auch wirklich so als Teil von so einer künstlerischen Familie in Berlin. Da kommen wir eigentlich auch auf Berlin wieder zurück. Also ich arbeite seit Jahren mit Ariane Groth zusammen, die Musik gemacht hat für Mohana, mit Isa GT, die auch die Musik gemacht hat für Morning Stage, mit Laura Petot, mit Jao Moon, mit Friederike Hertz. Und das ist sozusagen so meine künstlerische Familie. Und ich glaube, dass wir wirklich so, wir sind ganz in ganz verschiedenen Kontexten verortet, so, aber das Nachtleben spielt sozusagen eine unglaublich starke Rolle für mich, weil im Nachtleben ich glaube auch sehr viel meiner eigenen Identität ausprobiert habe und deswegen ist Musik in meinen Arbeiten unglaublich wichtig und weil ich Tanz auch sehr viel eine große Rolle spielt und auch irgendwie, ja, wie du gesagt hast, Kostüm oder die Identität ausloten einfach über Kleidung auch, ne? Also, und ich glaube, das Nachtleben ist so ein Experimentierfeld, was da sehr wichtig für mich ist. Also ich tanze sehr viel und wo auch etwas ist, was einfach in dem Moment entsteht. Das ist irgendwie ein Ritual und was dann auch nicht notwendigerweise verwertet wird, sondern etwas, was so viel mehr ist und was sehr Performatives auch hat. Ja.
Mich würde natürlich interessieren, woran du gerade arbeitest. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die drei Arbeiten, die wir zeigen, glaube ich, innerhalb von 3 Jahren entstanden sind. Also du hast einen wahnsinnig hohen Output gehabt. Bleibt das so?
Ich arbeite gerade an einer großen Arbeit mit einer indigenen Künstlerin, auch aus Kolumbien. Aber sie ist aus dem Wayuu-Kontext. Und die Wayuus sind die einzige indigene Community, die sozusagen nie, also die leben an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien. Und sie hat auch sozusagen so eine Doppelidentität, also auch wie ich. Und wir haben so einen Dialog, wie kann meine queere Perspektive und ihre Wayuu-Perspektive, wie können wir da in so einen Dialog treten? Und da sind wir auch gerade im Schneiden, sie war auch bei der Eröffnung hier. Und dann, das wird eine große Arbeit. Ich werde jetzt auch bin an einer neuen performativen Arbeit. Das ist so die dritte Arbeit zu den Monstern, zu den Mythen. Also da schließe ich dann so diesen Circle. Da performe ich auch selber. Also ich arbeite vor allem jetzt an diesen beiden neuen Arbeiten.
Dann bin ich, glaube ich, für die Schlussfrage an dich zuständig. Wir haben ja als Institution immer so einen, naja, kanalisierten Blick, kann man sagen. Und in Berlin ist immer viel los und man hat immer das Gefühl, unglaublich viel zu verpassen. Was wäre denn deine Recommendation? Was dürfen wir auf keinen Fall verpassen? Welche Ausstellung, welche Performance, welche KünstlerInnen? Wen sollen wir auf dem Schirm haben? Gib uns Hinweise für unser nächstes Programm.
Also ihr solltet auf keinen Fall den Putti Club verpassen. Putti Club ist ein Ort, der gegründet worden ist von Isa GT, die auch die Musik gemacht hat beim Morning Stage. Und das ist so es ist eine Party, aber für mich ist es nicht nur eine Party, weil es klingt so banal, sondern es ist wirklich so ein, wir laden immer Künstlerinnen aus Lateinamerika ein, das ist alle 2 Monate, die auch Performance-Kunst machen, die Musik machen, die also an der Schnittstelle von Nachtleben und wirklich so, ist so ein Experimentierfeld von Latinx Musik und ja, das war jetzt auch wieder am Sonntag und ich bin auch immer an der Tür, also ich bin da die Das heißt, wir arbeiten auch in verschiedenen Konstellationen auch immer miteinander. In unserer künstlerischen Familie ist auch immer ganz wichtig. Also, dass wir dann, Isa macht Musik für mich, ich stehe dann, bin Türsteherin für die Putti Club. Also, dass wir halt in unseren Projekten uns sozusagen so einen Austausch machen, auch von Labor und von Arbeit. Genau. Und ihr dürft den Putti Club nicht verpassen. Also, es ist wirklich fantastisch.
Immer sonntags?
Nee, es ist immer sonntags, aber alle 2 Monate, genau.
Alles klar. Das war jetzt so ein kleiner Werbeblock. Vielen Dank für den Tipp. Werden wir uns zu Herzen nehmen und den Pussy Club auf die Liste ganz oben setzen. Ich kann vielleicht an der Stelle noch sagen, dass deine 3 Arbeiten, Mohana, Aribala und Morning Stage, noch bis zum 16. Oktober 2023 hier bei uns im Videoraum zu sehen sind. Mohana kann außerdem, und das ist wirklich großartig, danke dafür, auf unserer Website kostenlos gestreamt werden. Also wenn man es nicht in die Berlinische Galerie schafft, von zu Hause aus könnte man sich den Film auch anschauen. Und ich will natürlich auch noch ein bisschen werben für die nächste Folge von Kunst in Berlin. Da treffe ich nämlich meine Kollegin Tone Hansen. Sie ist die Direktorin des Munch-Museums in Oslo. Und wir sprechen über die große Edvard-Munch-Ausstellung, die die Berlinische Galerie zusammen mit dem Munch-Museum in Oslo vorbereitet hat und die dann ab Mitte September bei uns im Haus zu sehen sein wird. Danke dir, dass du heute bei uns warst. Danke dir, Ann, für das Programm, das du im Videoraum zusammenstellst.